Deutschlandfunk. Der Tag.
Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Es wird keine Politik um uns herum mehr möglich sein.
In beiden Bundesländern hohe Wahlergebnisse für die Rechtsextremen von der AfD. Das ist etwas, was den Abend trübt.
Denn wir werden als Oppositionskraft natürlich jetzt noch stärker und gleichzeitig werden wir Regierungsbündnissen gegenüberstehen, die noch fragiler sind.
Aber gleichzeitig halten wir den Kurs der klaren Abgrenzung zur AfD und deswegen gilt auch weiter der Beschluss, dass es mit der AfD keine Regierung geben wird.
Noch steht die CDU, aber Berlin schüttelt sich nach den Rekordwahlergebnissen der AfD in Brandenburg und Sachsen. Und die Fragen nach dem richtigen Umgang mit der Rechtspartei, die stehen mal wieder wie ein riesengroßer Elefant im Raum. Es ist ein kompliziertes Thema. Und deshalb reden wir nur darüber heute in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 3.9.2019. Ich bin Philipp May. Hi. 2 Tage ist die Wahl in Sachsen und Brandenburg jetzt her mit Rekordergebnissen für die AfD. Und es wird weiter darüber debattiert, über den richtigen Umgang mit der AfD. Und zwar überall in der Gesellschaft. Wie hoch die Emotionen kochen, kriegen wir Medienvertreter natürlich auch mit. Jedes Mal, wenn wir zum Beispiel ein Interview mit der AfD führen. Ich hatte die dankbare Aufgabe, am Montag die Frühsendung zum Beispiel zu machen und hatte natürlich selbstverständlich einen AfD-Vertreter auch im Interview dabei. Und das war Jörg Meuthen und habe danach viele Hörermails bekommen, so wie es immer ist, wenn wir mit der AfD ein Interview führen. Ich lese jetzt einfach nur mal exemplarisch 2 Hörermails kurz vor. Sehr geehrte Damen und Herren, in Sachsen haben sich gerade 27,5% oder 500.000 Wähler für die AfD entschieden, weil sie es leid sind, sich permanent verarschen zu lassen und danach lechzen, Sicherheit, Stabilität, Familienrenten und Sozialpolitik für die eigene Bevölkerung in einem starken Sachsen und Deutschland zurückzuerlangen. Und alles, was dem Interviewer mit seinen 10 Fragen an Herrn Meuthen dazu einfällt, ist, ob die AfD eine rechtsradikale Partei ist. Genau das ist der Grund, weshalb sich immer mehr Menschen zur AfD zugehörig fühlen. So, das war die eine Seite. Und die andere Seite, guten Morgen. Wenn man sich die Morgensendung im Deutschlandfunk anhört, dann entsteht inzwischen der Eindruck, dass eine politische Redaktion gegen ein ständiges Größerwerden der AfD gar nichts hat. Sie würde wohl auch nichts gegen eine Regierungsübernahme oder ein Mitregieren in den Ländern und oder im Bund journalistisch unternehmen. Die Kommentierung von Wahlergebnissen, die Interviewführung mit AfD-Politikern, die wohlwollende Präsenz bestätigen meiner Einschätzung nach diesen Eindruck. Also 2 völlig unterschiedliche Pole und so geht das die ganze Zeit. Und jetzt sagt der FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki, unser Umgang, unsere Politik der radikalen Abgrenzung zur AfD hat nicht geholfen. Wir müssen mehr argumentieren, statt zu denunzieren und eine konstruktive Auseinandersetzung führen. So sagt er das und darüber diskutieren wir jetzt. Und deswegen habe ich mir 2 Wortführer im wahrsten Sinne des Wortes im Deutschlandfunk eingeladen. Zum einen Christoph Heinemann, Leiter der Abteilung Aktuelles im Deutschlandfunk. Er sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Christoph.
Hallo Philipp.
Und Stefan Detjen, kennen Sie gut aus unserem Podcast, Chefkorrespondent im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Hallo Stefan.
Hallo nach Köln aus Berlin.
Christoph, ganz kurz. Wir haben gerade eben kurz darüber gesprochen und du hast sofort gesagt, ich würde ihm Recht geben. Wieso?
Ich will mal zurückgehen auf das, was du gerade eben vorgelesen hast, diese Hörermail. Wohlwollende Präsenz. Wo bitteschön ist eine wohlwollende Präsenz bei uns, wenn wir AfD-Politiker befragen? Dass wir das tun, ist doch selbstverständlich. Wir müssen das machen. Sie sind gewählt, sie sind im Bundestag, sie sind in allen Landtagen und zwar in Sachsen und Brandenburg jetzt mit einem überwältigenden Wahlergebnis für sie. Wir müssen natürlich nach unseren Standards arbeiten, aber es ist doch ganz klar, dass in eine Wahlsendung wie Sonntagabend ein AfD-Vertreter gehört. Wir hatten Armin Paul Hampel drin und es ist selbstverständlich, dass du gestern Morgen in den Informationen am Morgen Jörg Meuthen einvernimmst und ihm sogar noch entlockt hast, exklusiv, dass der Landesverband in Schleswig-Holstein Doris von Sayn-Wittgenstein jetzt der Entlassung dann doch zugestimmt hat. Also stärker einbinden im Sinne, ja, natürlich, sie gehören in unsere Sendung rein, als stärkste Oppositionspartei im Bundestag, selbstverständlich, aber natürlich genauso selbstverständlich, bieten wir keine Bühne im Sinne von, jetzt sagt mal, was so ist, sondern sie werden hier hart behandelt, hart befragt, wie alle anderen auch.
Mhm. Stefan, wie siehst du das? Findest du, dass Wolfgang Kubicki dann Punkt gemacht hat?
Also ich würde zunächst eines mal sagen, Christoph sagt, wir bieten keine Bühne. Das ist richtig.
Wir bieten wir nicht immer eine Bühne?
Naja, wir öffnen einen Diskursraum und in diesen Diskursraum gehören politisch im Parlament vertretene Positionen hinein. Aber das ist ein Thema, da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Hat dieser Diskursraum dann Grenzen, die wir auch definieren? Wie verstehen wir diesen Diskursraum? Dann gilt natürlich etwas, dass unsere Positionen etwas unterschiedlich sind. Ihr in Köln, ihr in der Redaktion, die unsere politischen Magazine gestaltet, ihr seid Interviewführer, ihr seid mit der Aufgabe konfrontiert, primär Politiker zu befragen. Wir als Korrespondenten hier in Berlin tun das auch manchmal, häufig im Interview der Woche, aber wir sind zunächst mal Beobachter und da ist die AfD für uns zunächst natürlich mal einfach ein ganz bedeutsames, hochrelevantes Beobachtungsobjekt und wir haben eine ganz klare Aufgabe, sehr genau hinzuschauen, sehr genau zu beschreiben, wie sich diese Partei darstellt, wie sie sich entwickelt. Und da gibt es ja genügend Stoff.
Aber ihr würdet nichts weglassen, nur weil es die AfD ist?
Wir würden nichts weglassen, nur weil es die AfD ist. Aber natürlich sind wir ständig, und das gilt aber für alle Parteien, jeden Tag damit konfrontiert, aus der Fülle von Äußerungen, von Material, das wir bekommen, auch Relevanzen zu bilden, auszuwählen. Und da konfrontiert uns die AfD natürlich mit Fragestellungen, wie wir sie so in dieser Art noch nicht haben. Also wie gehen wir um mit gezielten Provokationen? Wie gehen wir um damit, dass wir versucht werden, in einer besonderen Weise zum Teil zum Teil der medialen Inszenierungsstrategien der AfD zu werden? Das gilt grundsätzlich für alle Parteien. Das gehört zu unseren professionellen Tun dazu, dass wir das ständig unterscheiden, dass wir uns eine eigene Vorstellung davon bilden, was ist relevant, was ist bedeutsam, darüber sprechen wir, dass wir uns nicht instrumentalisieren lassen. Und da stellt uns die AfD jetzt nochmal vor neue, schwierige Herausforderungen.
Kannst du ein ganz konkretes Beispiel nennen, wo ihr überlegt habt, okay, ist das jetzt relevant, müssen wir das bringen, nur weil die AfD es fordert?
Das ist etwas, mit dem wir häufig konfrontiert sind, wenn es um Bundestagsdebatten geht, wo die AfD ganz gezielt ihre Provokationen, ihre Grenzüberschreitungen einsetzt, um damit die Mechanismen der Aufmerksamkeitsökonomie zu bedienen. Ich kann mal ein Beispiel erzählen, wo ich selber damit konfrontiert war. Das war die erste, ich glaube, Generaldebatte in der neuen Legislaturperiode, als zum ersten Mal die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, die Debatte eröffnet hat als Sprecherin der größten Oppositionspartei. Und das war die Debatte, viele Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, da kamen die Messermänner und Kopftuchmädchen. Und es gab einen Ordnungsruf, es gab lautstarken Protest im Bundestag. Und ich habe in unseren Mittagssendungen im Deutschlandfunk und im Deutschlandfunk Kultur darüber berichtet. Ich glaube, ich bin da dreimal aufgetreten und habe da selber sozusagen innerhalb dieser anderthalb Stunden unserer Mittags-Primetimes einen Prozess durchgemacht. Ich habe zunächst das in den Mittelpunkt meiner Berichterstattung gestellt und gesagt, also großes Spektakel, großes Drama im Bundestag. Erstmals tritt Weidel auf, sagt Folgendes, spielt den O-Ton ein, Ordnungsruf des Bundestagspräsidenten, tumultartige Szenen. Ich habe mich dann im Lauf des Mittags gefragt, was war eigentlich das Wichtige an der Bundestagsdebatte? Was war wirklich das politisch Relevante? Und habe dann in meinem letzten Auftritt die ganze Dramaturgie meiner Berichterstattung nochmal umgedreht und habe gesagt, das war eine spektakuläre Bundestagssitzung. Da hat sich ein Drama auf offener Bühne abgespielt.
Und zwar unabhängig von den Messermännern.
Ja, nämlich die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles ist gekommen und hat den von der Großen Koalition vereinbarten Konsens zur Erhöhung der Rüstungsausgaben in Frage gestellt.
Ja.
Das fand ich war eigentlich das politisch Spektakuläre und habe dann am Ende des Beitrags gesagt, und im Übrigen gab es ein Spektakel mit der AfD, Ordnungsruf, Bemerkung von Weidel.
Ja.
Ich finde, das ist eine Aufgabe, die wir haben, uns selber immer wieder zu fragen, was ist eigentlich das wirklich Relevante, was ist das Wichtige und was ist nur die auffällige Oberfläche. Und die AfD hat natürlich ein Interesse, uns sozusagen immer wieder an dem Punkt zu packen, wo wir uns mit dem oberflächlich schillernden, spektakulären beschäftigen.
Da fällt mir jetzt gerade ein, jetzt versuche ich das natürlich direkt auf unsere Arbeit zu transferieren. Wir, die die Morgensendung, vor allen Dingen die Frühsendung mit den prominenten Interviews hier im Deutschlandfunk dann planen und auch machen, die Interviews führen. Spontan wird mir einfallen, eigentlich wäre jetzt richtig spannend, ein Interview zu führen mit Andreas Kalbitz, der große Wahlgewinner in Brandenburg von der AfD, der, wie wir jetzt alle wissen, extrem viele Berührungspunkte mit Rechtsradikalen in seiner Vergangenheit hat. Christoph, wäre das ein Interview, das wir jetzt führen sollten in dieser Woche?
Sollten wir machen. Ich habe vor einem Jahr mal oder vor anderthalb Jahren ungefähr ein Interview mit ihm gemacht. Da hatte er deutlich Kreide gefressen, also auch sich sehr moderat ausgedrückt in der ganzen Flüchtlingspolitik. Aber am Sonntagabend habe ich Armin Paul Hampel nach Andreas Kalbitz befragt. Und dann passierte etwas, was dann natürlich immer kam. Ich habe natürlich nach diesem braunen Faden gefragt, der sich durch die politische Vita des brandenburgischen AfD-Chefs zieht. Und dann ist natürlich immer dieser Abwehrreflex, ach, jetzt wühlt ihr schon wieder in der Vergangenheit rum, das ist 12 Jahre her. Wobei es andere Dinge gibt, die länger als 12 Jahre her sind. Und er sich ja auch inzwischen sowohl auf sozialen Medien als auch live geäußert hat in doch sehr, sagen wir mal, deutlicher Art und Weise oder auch politisch nicht korrekter Art und Weise. So, das aber zu instrumentalisieren, eben auch im Gespräch mit der Partei, ist doch vollkommen richtig. Und ihnen dann einfach wiederum nicht auf den Leim zu gehen und sich eine Tagesordnung vorschreiben zu lassen. Dieses Mal ex negativo, andersrum als Stefan Dietchen es gerade eben beschrieben hat. Mhm.
Stefan, wie siehst du das? Ich weiß, ne, wir kriegen viel Feedback von Hörern und überhaupt auch aus dem Haus, wenn wir AfD-Interviews führen. Ich weiß, dass ihr auch darüber diskutierst. Erstmal, würdest du auch das richtig finden, wenn wir mit Andreas Kalbitz das Gespräch führen würden? Oder würdest du sagen, das ist jetzt auch erstmal eigentlich nicht wichtiges Thema einer politischen Agenda? Wie redet ihr über unsere AfD-Interviews zum Beispiel?
Wir wissen natürlich, weil wir ja auch Interviews mit AfD-Politikern führen, dass wir da auch selber in einem Lernprozess sind. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht in Interviews mit AfD-Leuten, dass die anders funktionieren als die meisten der anderen Interviews, die wir führen, weil wir zum Beispiel mit Aggression konfrontiert sind, die sich gegen uns richtet, weil da versucht wird, den Spieß umzudrehen und uns anzuprangern, die Legitimation unserer Fragen anzugreifen, uns mit Vorwürfen zu überziehen. Das ist etwas, das erleben wir nicht nur bei der AfD. Das kennt man, wenn man politische Interviews führt. Das wird immer wieder mal versucht, aber das ist bei der AfD ganz besonders stark der Fall. Und das ist dann immer wieder die Frage, lässt man sich da sozusagen das Spielfeld von denen bestimmen oder beharren wir drauf, dass wir Fragen haben, von deren Relevanz wir überzeugt sind. Und das an Kalbitz natürlich zurzeit reihenweise hochrelevante Fragen zu stellen sind, die seine Person betreffen, die aber auch den Zustand der Partei betreffen. Diese Partei, die zurzeit, ihr habt das erwähnt, Ausschlussverfahren gegen Landesvorsitzende durchführt, wo sich eine Fraktion in Bremen gerade zerlegt. Das ist eine Partei, wo ganz viele Fragen gestellt werden müssen und das ist unsere Aufgabe, die zu stellen und zu gucken, wie die darauf antworten. Aber eben darauf zu beharren, dass unsere Fragen beantwortet werden.
Genau. Philipp, und wenn ich eins vielleicht ergänzen darf. Vor 30 Jahren haben uns ja genau dieselbe Frage gestellt, als die PDS auf einmal im Bundestag saß. Da war auch die Frage, das sind jetzt die Vertreter eines Regimes, das für Mauer und Stacheldraht stand. Und die sitzen jetzt im Bundestag. Können wir mit denen reden? Und dann, damals haben wir lange, lange gezögert. Das hat ewig gedauert. Wir haben da, glaube ich, auch nicht alles richtig gemacht. Aber richtig war es dann irgendwann eben auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Wobei,
und sie zu stellen und auch mit ihrer Vergangenheit zu konfrontieren.
Wobei dieser Vorwurf immer noch kommt. Kann ich jetzt gerade erst aktuell in meinem Mail kamen einige E-Mails, gerade von Hörern aus dem Osten, die sagen, ihr schlagt auf die AfD drauf, aber die Linkspartei, die lassen sie in Ruhe. Da wird dann zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Hans Modrow der ja auch Teil der SED-Diktatur war, dass der ja immer noch zumindest in offizieller Funktion bei der Linkspartei ist. Und das wäre ja unverhältnismäßig. Also dieses Argument gibt es ja immer noch, dass wir die Linkspartei mittlerweile völlig normal behandeln, die AfD aber nicht.
Jein, also durchaus haben wir bei uns im Deutschlandfunk auch schon die Frage gestellt, die Linkspartei ist ja zum Beispiel nicht dafür, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Und das hätte man dann schon gerne von dem einen oder anderen noch zu DDR-Zeiten auch mal gehört, dass vielleicht der Wehretat etwas reduziert werden sollte. Das haben die damals nicht gemacht. Und das haben wir auch angesprochen, schon bei uns in den Sendungen.
Und ich glaube, es ist eines natürlich wichtig, dass wir wissen müssen, wo haben wir es mit einer Partei zu tun, oder gibt es einen Grundkonsens im politischen Diskurs, den wir führen, der etwas zu tun hat mit der Anerkennung von Grundlagen unserer Verfassungsordnung, Pressefreiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Und es gab Gründe bei der damaligen PDS, diese Frage zu stellen, zu prüfen, ist die Partei, die eine Nachfolgepartei der SED gewesen ist, kommt die auf dem Boden dieses Grundgesetzes an? Und natürlich gibt es im Augenblick bei der AfD gute Gründe, massive Zweifel dran zu haben, ob diese Partei den rechtsstaatlich liberalen demokratischen Konsens Teil der Grundlage des politischen Diskurses ist, den wir hier führen.
Was nicht passieren darf, ist, dass da ist völlig richtig, was Stefan gesagt hat, dass wir aber sozusagen mitschwingen lassen, die Wähler dieser Partei, Wählerinnen und Wähler dieser Partei, werden direkt abgeschoben in die Nazi-Ecke. Das ist absoluter Unsinn und das sollten wir auch gar nicht machen.
Ja, wobei das ein Vorwurf ist, den hört man natürlich dauernd, die Wähler werden da kollektiv abgestraft, der auch sein Eigenleben führt. Ich gucke die ganze Zeit immer, wo sind eigentlich die Leute, die sagen, das sind alles Nazis, die da wählen.
Also in den sozialen Netzwerken ist es voll.
Ja, wenn wir uns an den sozialen Netzwerken orientieren, natürlich da ist... Da gibt es in keine Richtung.
Ich höre jetzt aber vor
Grenzen,
allen Dingen von den Politikern eher ganz viel Verständnis für die Wähler. Also und immer wieder den Appell, man darf die Wähler nicht gleich der AfD nicht gleichsetzen mit der AfD. Würde ich jetzt sagen, das ist jetzt so mein Gefühl, unabhängig von irgendwelchen Twitter-Blasen, oder?
Das ist auch meine Wahrnehmung, dass das zu einer Standardformel gewesen ist. Wir dürfen die Wähler nicht verurteilen. Und ich mich auch schon oft frage, also natürlich muss man bei dem, was wir in der Wählerschaft der AfD ganz besonders sehen, muss man schon markieren, wo man es mit demokratiefeindlichen Haltungen, wo man es mit Rassismus zu tun hat, der da seinen Ausdruck findet in den Stimmen der AfD. Das ist ein Phänomen, mit dem wir es zu tun haben, und zwar eben nicht nur bei Parteivertretern, sondern auch in der Bevölkerung.
Ayman Masiak, Sprecher des Zentralrats der Muslime, der hat das ja heute auch nochmal gesagt, kann man Wähler, die AfD wählen, wirklich aus der Verantwortung lassen, dass sie eine Partei wählen, die in Teilen zumindest rassistisch ist? Kann man das?
Die wählen doch nicht, also einige werden vielleicht sogar das als
aber die wissen, dass Begründung es eine rassistische nehmen, Partei ist
aber
in Teilen.
Viele werden sagen, und es gibt Untersuchungen, die das belegen, es ist die Partei, die meinen Protest artikuliert, beziehungsweise wo ich mit meiner Stimme meinem Protest gegen herrschende Verhältnisse Ausdruck verleihen kann. Und das kann auch der Bus sein, der nicht mehr fährt, oder das Postamt, das geschlossen hat, oder die allgemeine Stimmung. Es gibt ja Untersuchungen, dass die AfD dort stark ist, wo viele Menschen abgewandert sind. Das heißt, wo die Leute den Eindruck haben, es wird langsam leer und ich bin alleine hier, es hilft mir keiner mehr. Dann ist allerdings der Staat auch nicht für den Zimmerservice zuständig, das muss man auch wiederum dazu sagen. Aber es gibt ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Motive, die Partei zu wählen, bei denjenigen, die das tun. Und da würde ich jetzt das Zitat von dir, natürlich kann man den Leuten es nicht vorwerfen, dann diese Entscheidung getroffen zu haben. Das gehört zu den demokratisch legitimierten Entscheidungen dazu, dass man eben dieser Partei eine Stimme gibt.
Vor allen Dingen würde ich auch sagen, das ist nicht unsere primäre Aufgabe, die Entscheidung von Wählern zu beurteilen. Also jetzt als Bürger würde ich sagen, natürlich mache ich meine Freunde, meine Bekannten dafür haftbar, nehmen sie in eine Verantwortung dafür, wenn sie Wahlentscheidungen treffen. Das ist so, man trifft da eine verantwortungsvolle Entscheidung. Aber als Journalisten ist es auch hier wiederum unsere Aufgabe zu beobachten. Auch da gibt es ja sehr, sehr viel jetzt zu beobachten. Dieses Phänomen Protest, ja, das ist eines. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir auch, das ist eben längst nicht mehr nur Prozess. Protest. Die Beobachtung, die hat uns ja, glaube ich, alle überrascht, dass die AfD in Sachsen gerade bei den jungen Wählern so ausgesprochen erfolgreich war. Das sind Phänomene, die müssen wir uns ganz genau anschauen und müssen auch da eben beobachten, reportieren, was wir da sehen und was wir da erkennen können.
So, jetzt haben wir ganz viel über uns, unsere Rolle gesprochen im Umgang mit der AfD. Ich will nochmal auf Wolfgang Kubicki zurückgehen. Er hat das ja auch vor allen Dingen als Appell an die Politik verstanden. Da gab es bisher eine radikale Abgrenzung zur AfD. Stefan, du beobachtest das im Prinzip jeden Tag im Bundestag. Die gibt es, die radikale Abgrenzung. Da ist die AfD und da stehen die anderen fünf politischen Parteien im Deutschen Bundestag.
Ja, ich glaube, das sehen wir und das müssen wir beschreiben als eine politische Strategie, die ja nun keineswegs, wenn wir etwa auf die CDU schauen, geschlossen vertreten wird, sondern da sehen wir, dass innerhalb der Parteien selber gerungen wird in der CDU. Wie verhält man sich da genau? Das war jetzt in der Schlussphase des Wahlkampfes in diesem Sommer eine strategische Weichenstellung von den Unionsparteien ganz besonders, da eben den scharfen Abgrenzungskurs zu fahren. Für die SPD und für die Grünen ist das einfacher gesehen. Bei den Linken haben wir das in den ganzen innerparteilichen Auseinandersetzungen um Sarah Wagenknecht schon seit langem beobachten können, wie die Partei da ringt. Und auch da muss ich sagen, ist es nicht meine Aufgabe, den Parteien jetzt Ratschläge zu geben.
Dennoch. Kann man als politische Partei mit dieser AfD zusammenarbeiten?
Das ist eine gute Frage. Dass, wenn man das mal verlängert, steht dahinter ja die Frage, ist eine Regierungsverantwortung vielleicht eines Tages denkbar? Mhm. Und ich glaube, das kann man sogar als Chance sehen, die Partei mal in die Mühe der Ebene zu zwingen. Und dann stellt sich wirklich sehr schnell heraus, was haben sie denn wirklich drauf? Ist das mehr als das Nein und das Dagegensein, was ihnen ja jetzt vorgeworfen wird? Oder gibt es da eine Gestaltungsmöglichkeit? Ein Beispiel ist die Rentenpolitik. Da geht es ja drunter und drüber. Es gibt ja, ich glaube, drei Rentenvorschläge, Vorschläge für die künftige Ausrichtung der Rentenpolitik. Von neoliberal, das ist Meuthen, bis hin zu einer Nationalrente, die Höcke vertritt. Und das sind so Punkte, wo man ganz klar sagen muss, so, dann müsst ihr mal Farbe bekennen. Und was gilt jetzt eigentlich? Wo seid ihr eigentlich politisch handlungsfähig?
Darf eine CDU, die natürlich inhaltliche Überschneidung mit der AfD hat, wirklich sagen, das nutzen wir oder wir nehmen die AfD in Regierungsverantwortung, solange sie nicht ihr Verhältnis zum rechten Rand geklärt hat?
Ob sie es darf oder nicht, im Moment kann auch die CDU das, glaube ich, gar nicht. Das würde die CDU zerreißen. Das war auch mit eine der Einsichten, die Vorsitzende und die Führung der CDU im Frühsommer dazu bewegt hat, zu sagen, wir fahren da einen scharfen Abgrenzungskurs. Als denen klar geworden ist, in Sachsen, im Landesverband Sachsen, ist man sich da nicht so klar. Aber es ist aus der hiesigen Perspektive, glaube ich, zu Recht von der Parteiführung so beurteilt worden, dass hätte die CDU oder die Unionsparteien innerlich zunächst mal zerrissen. Das hätten die nicht ausgehalten. Und insofern können wir nur sehen, das, was der Christoph aufgezeigt hat, also die Erprobung von Parteien in Regierungsverantwortung in der Hoffnung, dass damit auch eine Domestizierung einhergeht. Das haben wir bei der Linkspartei gesehen, das haben wir bei den Grünen gesehen. Darüber kann man streiten, wie erfolgreich das im einen oder anderen Fall ist.
In Italien würde ich eher sagen, auch wenn die Koalition jetzt gescheitert ist, ist es eher schiefgegangen.
Bei der AfD sehen wir eben, ich meine, das ist eine Partei, die wirklich zunächst mal so heterogen ist in sich. Und wenn der Gauland immer sagt, wir sind ein gäriger Haufen, dann ist das ja eine schöne Umschreibung für den Zustand der Partei. Wir wissen überhaupt nicht, in welche Richtung die gehen. Und das wird da jetzt auch interessant zu sehen, diese machtvolle Bestätigung des östlichen Flügels, des radikalen Flügels mit diesen Figuren, vor welche inneren Zerreißproben führt das die AfD. Und solange eine Partei das nicht wirklich ausgeschwitzt hat, muss man, glaube ich, sagen, ist eine Partei nicht wirklich regierungsfähig.
Übrigens in Italien, die eigentliche Prüfung beginnt ja jetzt, nämlich die Zusammenarbeit zwischen den populistischen Cinque Stelle und den Demokraten, der Demokratischen Partei. Vorher waren das zwei populistische Parteien mit denkbar unterschiedlicher Herkunft. Das konnte nicht lange gut
gehen. Aber die Rechtspopulisten haben massiv gewonnen.
Das ist richtig.
In der Regierung.
Haben sie. Das hat Salvini sehr, sehr geschickt gemacht in Italien, aber auf Kosten von Di Maio, auf Kosten der anderen, sagen wir, populistischen Strömung, die sich da zu einer Regierung zusammengefunden hatte. Und das alles ausgetanzt auf dem Rücken des armen Ministerpräsidenten Conte.
Wird sich die AfD, Stefan, vielleicht letzte Frage an dich, auf lange Sicht normalisieren oder weiter radikalisieren?
Ich kann dir das wirklich nicht sagen. Ich glaube, das gehört zu unserem Beruf im Augenblick auch dazu, dass wir wie nie die Möglichkeit brauchen zu sagen, wir wissen etwas nicht. Wir wissen nicht, wie bestimmte Entwicklungen ausgehen. Ich glaube, mehr als dass die AfD vor Zerreißproben steht, dass die Richtung, die sie geht, offen ist. Mehr kann man nicht sagen. Ich glaube, man kann sagen, das ist keine Partei, die durch und durch eine Nazi-Partei ist, sondern das ist eine Partei, die aus vielfältigen und unterschiedlichen Strömungen besteht, wo im Westen ganz andere, wo es ganz andere Ressourcen der Partei gibt, die sich eben aus frustrierten CDU-Mitgliedern, frustrierten FDP-Mitgliedern speisen, als das im Osten der Fall ist. Und insofern ist das eine offene Entwicklung, die Partei da jetzt geht.
Wobei eine Verdreifachung der Stimmenzahlen, wie jetzt in Sachsen, ja Ausdruck auch ist einer gewissen Maßlosigkeit. Und ich glaube nicht, dass das sich verstetigen lässt.
Eins glaube ich allerdings schon, beziehungsweise ich bin mir sicher, das Thema AfD, das wird uns weiter verfolgen. Stefan, vielen Dank an dich nach Berlin und Christoph.
Immer noch.
Wie heißen Sie?
Christoph Heilmann, guten Abend. Also.
Christoph, vielen Dank an dich auch.
Tschüss.
Danke Klar. euch.
Tschüss. Tschüss.
Ich verspreche, morgen gibt es wieder mehr Themen. Und das kann ich auch so einfach versprechen, weil ich auch morgen den Podcast produzieren werde. Wenn Sie Fragen zu dieser Folge haben oder Anregungen, dann schreiben Sie an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Bis morgen also und tschüss.